ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Heike Dine Körting. Mein Name ist Hans-Jürgen Mende. Einige Menschen werden jetzt vielleicht ui machen und andere fragen, wer soll denn das sein, Heike Dine Körting? Diejenigen, die mit ui reagieren, sind vermutlich Fans der drei Fragezeichen oder andere Erfolgshörspiele, denn Heike Dine Körting gilt als die Hörspielkönigin. Sie ist seit 1973 Regisseurin und Produzentin der drei Fragezeichen, Hörspiele und viele andere Produktionen der Marke Europa. Herzlich willkommen, Heike Dine Körting.
Guten Tag, ich freue mich sehr, lieber Herr Mende, dass ich bei Ihnen sein darf und ein bisschen aus meinem Leben erzähle.
Sie produzieren ja bis heute die drei Fragezeichen.
Ja.
Wie viele Folgen gibt es denn insgesamt?
Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weiter als das, was veröffentlicht ist. Jetzt bin ich schon beim Adventskalender für Weihnachten.
Nein.
Wir müssen immer so früh machen, weil wir tatsächlich für die Produktion noch Kassetten machen und auch Schallplatten.
Also Schallplatten werden ja auch in der Klassik und im Jazz produziert, aber Musikkassetten glaube ich gar nicht mehr, außer bei Ihnen.
Ja, bei drei Fragezeichen ist es so, dass die Beliebtheit ist derartig groß und es gibt so sehr, sehr viele Sammler, die meines Erachtens noch nicht mal die Schallplatten hören, aber sie wenigstens haben wollen. Und es war ja auch schlau, wenn man früher zum Beispiel eine Schallplatte gekauft hat. Ich kenne welche, die haben immer zwei gekauft. Eine zum Hören und eine zum Bewahren. Und jetzt kann man ja mal bei eBay gucken, wie viel man dafür kriegen kann, wenn man eine nicht geöffnete Schallplatte aus der alten Zeit hat.
Ja, oder auch eine Musikkassette. Auch
und
die
Musikkassette
werden gesammelt.
Auch, ja. Ja. Musikkassetten, ja, die sind ja überhaupt erst vor ganz kurzer Zeit für die anderen Sachen eingestellt worden. Ich fürchte allerdings, dass es mit der CD auch nicht mehr lange weitergehen wird. Wir haben so einen Riesenständer außerhalb der Studios, dann dürfen die Kinder sich was mit nach Hause nehmen. Und jetzt gibt es schon manchmal, dass sie sagen, ach, Frau Körting, lassen Sie mal, ich habe das schon auf Spotify gehört und ja, ich habe auch keinen Platz mehr in meinem Zimmer. Sowas passiert auch.
Das heißt, es wird viel gedownloadet heute.
Naja, gedownloadet wurde ja schon eine ganze Weile. Nee, jetzt hören die ja immer richtig einfach gestreaming.
Ja.
Jetzt haben sie ja einfach so ein Fundus, ein Riesenfundus, wo sie einfach klicken können. Einmal im Monat wird 10 Euro bezahlt und dann kann man ja alle Hörspiele und Musiken und alle ständig hören. Und für mich ist natürlich schön und wichtig, dass sehr viele Male gestreamt wird, immer Klick.
Europa hat ja noch viel mehr produziert. Hanni und Nanni zum Beispiel oder TKKG, Fünf Freunde und so weiter. Haben Sie mal versucht zu addieren, wie viele goldene Platin-Schallplatten-Auszeichnungen Sie haben?
Ja, also einmal von Produktionen her habe ich insgesamt 3200 Hörspiele produziert in meinem Leben bis jetzt. Und ja, ich weiß nicht mehr so ganz genau bei goldenen Schallplatten. Es gab ja eben dann lange keine Platten mehr. Dann wurde das nachher als Sonder-CD gemacht und da gab es dann für 100 goldene CDs gab es dann so ein extra tolles Ding, was die dafür gebastelt hatten. Also echte goldene Schallplatten, die bei uns im Flur hängen, sind so etwa 200.
Ja, es ist
und
unglaublich.
Auch ein paar Platin natürlich.
Es ist so unwahrscheinlich, wenn man Menschen auch für drei Fragezeichen anspricht, ja, wie viel dann sagen, ja. Und zwar nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch Leute, die mitten im Leben stehen, die sind 50 Jahre alt, 60 Jahre alt, beruflich sehr erfolgreich.
Ja.
Und die hören dann jetzt in ihrem voll ausgestatteten Auto drei Fragezeichen, eine neue Folge rauskommt. Sie haben also Generationen von Menschen haben Sie geprägt mit dieser Arbeit.
Genau, und das merkt man natürlich am meisten, wenn wir mal Aufführungen machen oder sogenannte Release-Partys. Bei uns zu Hause in Hasselburg, da passen so 800, 900 Leute ungefähr in die Scheune. Um die Bühne rum werden Decken ausgebreitet. Da können dann die kleinen Kinder sich hinlegen oder hinsetzen. Und dann hören die alle zusammen eine Produktion, die erst 2 Wochen später auf den Markt kommen wird. Und man glaubt's ja nicht. Es ist ganz, ganz still. Kein Popcorn knackt, keine Flasche kippt um. Es ist einfach faszinierend. Da kommen Mama und Papa und Oma und Opa und Kinder und kleine Kinder und auch noch Babys im Kinderwagen werden mit in die Scheune geschoben. Also das ist schon toll, dieses Zusammenhören. Und das ist wirklich einfach verrückt. Es geht durch alle Generationen. Und das Schöne eben, wir hatten zunächst immer gedacht, es sind nur die, die es von früher kennen und die sich ihre Kassetten vom Boden wieder runtergeholt haben. Nein, nein, es sind auch Junge, ganz Junge. Mädchen vor allen Dingen viele. Früher war ja eigentlich so Hanni und Nanni, 5 Freunde für Mädchen, nett. Und dann TKKG vielleicht auch noch, aber 3 Fragezeichen war eigentlich immer eher so ein Jungsthema. Und jetzt würde ich mal sagen, ist es schon halbe halbe.
Und Sie füllen Hallen damit. Große Hallen. Die Menschen kommen dazu und wollen Live-Hörspiel miterleben.
Ja, wir hatten ja, wir mussten ja wegen Corona auch alles verschieben. Aber so haben wir in Berlin in der Waldbühne mit über 20.000 Gästen gemeinsam geguckt und gehört. Aber es ist also nicht, dass so irgendwie jetzt eine richtige Theateraufführung da stattfindet, sondern die 3 und dann auch die Nebenrollen, die stehen am Mikrofon, unter Umständen sogar noch mit ihrem Manuskript. Dann gibt es einen Geräuschemacher und einen Musiker und einen Erzähler dabei. Ja, und dann wird im Prinzip ein Hörspiel inszeniert. Und auch nicht irgendwie mit Großkostümen oder so. Einfach so.
Wie erklären Sie sich selbst den Erfolg ausgerechnet dieser 3 Fragezeichen?
Also, als ich das erste Buch der 3 Fragezeichen in die Hand kriegte, wir hatten gerade kurz vorher TKKG gemacht. Meine erste Serie war so Hui Bu und dann Hani und Nanni. Und da gab es dann eine Geheimnisserie und alles Mögliche. Und dann kriegte ich das Buch in die Hand als erstes, den Superpapagei. Und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, also das ist einfach so, das wird noch übergreifender einschlagen als alles andere. Das war so ein bisschen das Entree in die etwas höhere Klasse. Europa, da hatte ich am Anfang immer so ein kleines bisschen den Nimbus, weil es ja eben nur 5 Mark kostete. Die Überlegung war ja von Miller und meinem Mann damals, Beuermann, wir machen sie so günstig, wir nehmen das größte Metallstück, aber das war nicht 5 Mark und das muss 5 Mark sein. So. Und dadurch war aber auch manchmal so verbreitet worden, gerade von der Konkurrenz und auch so ein bisschen neidische Leute, 5 Mark billig.
Billig Zeug, ne? Ja.
Ja, aber es ist einfach ein so spannender Stoff und es ist auch, das Tolle ist eben, man Rocky Beach kann sich in der USA vorstellen, war ja auch schon toll. Und wo könnte das sein? Und die 3 in einem Wohnwagen. Und es wird weder gefragt, ob die Eltern was erlauben oder nicht, ob es Ferien gibt oder sonst was. Es findet einfach statt. Und man kann super, super mitraten, gerade auch so in den allerersten, das sind so Ratedinger. Sie können das zum Beispiel 10-mal, 20-mal hören, 30-mal hören, wird nie langweilig.
Frau Körting, jetzt hören wir Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Eine Aufnahme mit Olga Scheps und dem 4. Satz aus der Wanderer, Fantasie von Franz Schubert. Danach klären wir mal, was es mit Ihrem Vornamen auf sich hat, denn der ist sehr geheimnisvoll. Olga Scheps, warum haben Sie sich Olga Scheps gewünscht?
Olga Scheps habe ich mir gewünscht, weil ich sie erstens mal gehört habe bei einer Freundin zu einer größeren Geburtstagsveranstaltung und dann in der Elbphilharmonie und bin der Geschäftsführerin von einem Kulturkreis in Hasselburg. Und dann ist es mir auch gelungen, sie zu uns nach Hasselburg zu locken. Und eben da hat sie dieses Programm auch gespielt. Und ich finde sie einfach großartig. Sie ist auch außergewöhnlich, die Frau.
Thank you.
Das war Olga Scheps mit dem vierten Satz der Wandererfantasie von Franz Schubert. HR2 Kultur, Doppelkopf, heute am Tisch mit Heike-Dine Körting, genannt die Hörspielkönigin. Frau Körting, Ihr Leben ist sehr ungewöhnlich verlaufen, aber das fing schon mal mit diesem Namen an, Heike-Dine. Ein Name, ja, den es vorher gab, habe ich gar nicht gehabt,
wunderbar,
oder?
Meine Französischlehrerin pflegte immer zu sagen, Heike-Dine, ein einmaliger Name, ein einmaliges Schicksal. Ein bisschen so ist es ja auch. Ja. Also geboren wurde ich in Thalbürgel bei Jena, mehr oder minder zufällig, also Ende des Krieges. Der Krieg war gerade vorbei, aber meine Mutter war auf dem Weg von Berlin, die lebte mit meinem Vater in Berlin, und war auf dem Weg nach Schlesien zu ihren Eltern, wollte dort Schutz suchen. Und dann kamen mir aber dann die Russen und die Polen entgegen. Und sie war dann eben auch hochschwanger und hatte eine Adresse bekommen, also in der Nähe von Jena, dass sie da auf einem Bauernhof zumindest für die Schwangerschaftszeit und für die Geburt oder so unterkommen kann. Musste dafür eben Blaubeeren picken und sonst irgendwas. Und als sie das nicht mehr konnte, machte das dann mein 11-jähriger Bruder. Ich hatte einen Bruder Klaus, 11 Jahre älter, und einen Bruder Uwe, 8 Jahre älter. Und ich bin dann sozusagen in den Blaubeeren geboren worden. Deswegen hatte mir auch Horst Frank mal so eine ganz süße Geschichte geschrieben, die Blaubeerprinzessin. Und dann gab es da also auch gar nicht irgendwie viel Betten oder sonst was. Ich wurde tatsächlich in eine Krippe gelegt. Und meine Brüder haben mir erzählt, wie die Angst hatten, wenn die Kühe näher kamen und wollten immer an mir lecken. Und ich bin sehr viele Jahre später mal mit meinem Mann runtergefahren, habe mir das alles angeguckt, wie dieser Bauernhof da ist. Und das ist alles noch ungefähr so erhalten, wie es war. Also als dann ich geboren war und meine Mutter wieder fit, hat sie dann einen kleinen Leiterwagen gekriegt und hat mich dann oben in den Leiterwagen gelegt, unten drunter versucht noch das eine oder andere, da, was man so mitnehmen konnte, zu essen und machen. Sie hat dann die Brüder an die Hand genommen und dann ist sie zu Fuß nach Lübeck. Zwischendurch wohl auch mal in irgendeinem Treck mitfahren können oder so, aber sie wusste, dass mein Vater in Gefangenschaft in Lübeck ist und war aber inzwischen entlassen. Er hatte sich selber entlassen, war sehr stolz, dass er aus einem Kartoffeldings einen Stempel gemacht hatte, einen Entlassungsstempel, und erwartete uns dann beim Milchmann in Lübeck an der Ecke Rohnstraße. Da wurde dann ein Zimmer frei gemacht für uns 5. Der Milchmann fand das nicht so besonders witzig. Das ist ja so, plötzlich muss man seine Räume teilen und dann kommen da auch noch so schmutzige und dreckige Leute an. Meine Mutter hat es dann ein bisschen schwer gehabt. Ihr wurde es dann auch mal ab und zu das Wasser abgestellt, um zu versuchen, dass wir da endlich abhauen. Und dann kriegte mein Vater aber auch bald einen Zuschlag für einen Dachboden, den er hat ausbauen dürfen. Aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen zu weit. Wir sind ja eigentlich bei Heike-Dine.
Eigentlich bei Heike-Dine. Wie kamst du diesen Namen?
Zu dem Namen kam es mehr oder minder zufällig. Also beide hatten, mein Vater und meine Mutter, waren sich ganz klar, sie hatten schon 2 Söhne, bekommt noch einen Sohn. Und ich sollte Peter heißen, wie mein Papa. Und da war ich dann ja ein Mädchen und da war meine Mutter allein, musste ja überlegen, wie was. Und dann erinnerte sie sich, dass mein Vater im Rahmen der Ahnenforschung, Nicht-Juden-Nachweis und sowas ähnliches, eine Urtante dazwischen war und die hieß Heike-Dine. Und da hatten die damals schon gedacht, das ist ja ein sehr schöner Name. Und da erinnerte sie sich glücklicherweise und hat dann später auch mit viel Problemen im Standesamt durchgesetzt, dass ich Heike-Dine heißen darf. Sie musste schon ein bisschen nachweisen, dass der Name existiert. Jetzt gibt es einige Heike-Dines, die jünger sind als ich. Ich hoffe hauptsächlich, weil sie vielleicht mal mich als Heike-Dine kennengelernt haben und dachten, dann nennen wir die auch mal Heike-Dine. Aber sonst habe ich in meinem Leben nur ein einziges Mal eine Heike-Dine gefunden, und zwar ein alter Kahn in Büsum.
Lager
in Büsum. Und der hieß Heike-Dine. Also, wie gesagt, meine Mutter war sowieso so eine, die alles durchsetzte, wenn sie wollte. Und dann hieß ich Heike-Dine. Und ich bin auch bis heute, werde ich auch nicht etwa jetzt abgekürzt mit Heidi und Heike und was kann man alles noch draus machen. Ich heiße immer Heike-Dine. Und ich finde das auch schön, denn wenn Heike-Dine gerufen wird, dann bin ich das.
Frau Körting, Sie haben jetzt so interessant erzählt, Sie sind sozusagen ein Flüchtlingskind aus dem Osten. Viele sind nach Norddeutschland gekommen und darüber wird heute ganz selten noch berichtet, dass die Flüchtlinge aus dem Osten, also Schlesien und Ostpreußen und diesen Gebieten, nicht mit offenen Armen empfangen worden sind.
Überhaupt nicht. Man weiß ja auch so ganz schlimme Sachen. Aber hier war es eben so, und das weiß ich auch nachher, als wir später eine Wohnung zugeteilt bekommen hatten, eine sehr schöne, kleine, aber sehr schöne Wohnung in einem Tor der Hoffnung. Da waren in den größeren Wohnungen waren oft 3 bis 4 Familien untergebracht. Also man hatte dann eine gemeinsame Küche und hatte dann ein Zimmer, nicht? Also so waren wir auch mit 5 Leuten die erste Zeit mit in einem Zimmer mit 5 Leuten. Und natürlich konnte man ja auch, wenn man es mal sich hinterher überlegt, kann man es ja auch verstehen. Aber andererseits, denen war nichts passiert. Die hatten alles erhalten, alles war noch da und war nicht so schlimm dran wie wir, obwohl natürlich in der Währungsreform auch für alle anderen nicht so besonders viel zu essen war oder nicht so.
Wie hat Sie das geprägt? Sie haben ein sehr erfolgreiches Leben gehabt. Sie sind Anwältin bis heute mit Anwaltszulassung im Schwerpunkt Urheberrecht. Also Sie haben großen Ehrgeiz gehabt, haben mit diesem Europa-Verlag auch ein Riesending aufgebaut. Liegt das vielleicht ein bisschen darin, dass Sie es in dieser Kindheit doch sehr schwer hatten und auch ein bisschen auch stigmatisiert worden sind von der Umwelt?
Das kann man vielleicht schon so sagen. Also ein bisschen begleitete mich und begleitet mich bis heute immer noch von meinem Vater. Der war ein bisschen streng. Meine Mutter war eine ganz, ganz liebevolle, süße, zarte, nette Person. Mein Vater war auch ein netter Mann, aber war ein bisschen, war immer klug und gescheit und ganz toll. Aber bei dem galt immer, kann ich nicht, gibt es nicht. Und das habe ich ganz oft erlebt, wenn ich vor irgendwas saß, ob bei einer Examensarbeit oder irgendwas, und dachte, ach du Schande jetzt. Das kann ich, doch, ich kann nicht. Oder meine Mutti hatte, mein erster Spruch in meinem Poesiealbum war, schlägt dir eine Hoffnung fehl, nie fehle dir das Hoffen, ist ein Tor dir zugetan, stehen 1000 andere offen. Und witzigerweise stand der Spruch nachher auch auf dem Tor, wo wir später wohnten, im Tor der Hoffnung, da war ich 5 Jahre. Da wurden wir dann, da hatten wir dann eine richtig schöne Wohnung gekriegt. Auch in Lübeck. Da hatten wir dann schon eine kleine Dreizimmerwohnung bekommen. Und mit herrlichem Blick über ganz Lübeck und am Schevenberg hieß das, da konnten wir also hatten wir dann eine wirklich schöne Zeit. Ich erinnere meine Jugend als schön. Es ist wirklich schön. Ich weiß aber auch um das, wie schwierig was war. Mein Vater selber ging ja auch einmal pleite mit seiner Firma, war so stolz, hatte eine Baufirma dann irgendwann aufgebaut und hatte das erste Hochhaus in Lübeck bauen dürfen. Ach, waren wir stolz, alle toll, wunderbar. Und wurde bezahlt mit dem Wechsel und der Wechsel platzte. Naja, und da habe ich natürlich auch mitgekriegt, wie es eben so war, wenn man schon alles sehr, sehr zusammenhalten muss. Und ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, unbedingt eine reiche Frau zu werden. Das nicht, aber ich wollte doch auf jeden Fall nicht sowas haben, wie ich das von meiner Mutter dann erlebe und öfter auch noch jetzt im Kopf habe, wie sie dann stand da mit 2 Capri-Netzen, Essen, Zeugs besorgt für uns, schwere Kartoffeln und was und stand an der Bushaltestelle und der Bus kam nicht und dann fing es an zu regnen und so. Ich sehe das richtig manchmal vor mir und heute, wenn ich dann was habe, dann bestelle ich mir ein Taxi, fahre mit dem Taxi los, habe ich fast manchmal ein schlechtes Gewissen, aber ich kann das eben auch genießen.
Frau Körting, jetzt waren Sie Juristin, war denn das normal in den 60er Jahren, dass eine Frau Jura studiert, dann noch Anwältin wird?
Nein, nicht unbedingt. Also ich weiß noch, gerade in den ersten Semester hier in Hamburg war ich, habe ich angefangen. Da war einer meiner großen Professoren, mit denen wir später auch sehr befreundet waren, Professor Dr. Bötticher. Ich weiß immer, da saß ich vorne mit 2 Mädchen in der ersten Reihe immer, weil er war auch ein schicker, ein toller Mann, unabhängig davon, was er alles wusste. Also wir saßen dritte Reihe oder zweite Reihe oder erste Reihe vorne und dann ging es immer, wenn er kam, meine Damen, meine Herren. Also da war der Saal voll und wir waren 3 Mädchen, vielleicht auch mal ein paar mehr, aber im Prinzip war das noch nicht unbedingt ein Beruf für Frauen. Und ich hatte ja auch nicht unbedingt Juristin werden wollen. Ich hatte das eigentlich genommen als Sprungbrett zur Journalistin.
Ah ja.
Ich wollte eigentlich Zeitungswissenschaften studieren. und hatte dann aber das Glück, dass ich eine Bekannte von meinem Vater, das war die Gräfin Dönhoff, die waren befreundet und ich habe kurz vor meinem Abitur an sie geschrieben, dass ich eben auch so gerne Journalistin werden möchte und Zeitungswissenschaften studieren will, was sie mir dazu raten kann und wo und wie. Und dann hat sie mir geraten, auf keinen Fall Zeitungswissenschaften zu studieren, sondern lieber möglichst viel zu machen, viel zu schreiben und zu tun und zu machen und dann einen Schwerpunkt zu finden. Etwas, was mir sonst vielleicht auch noch Freude macht. Und ja, man kann, der eine macht Mode, der andere macht dies. Und dann kam hinzu, dass ich bis heute eigentlich so ein Verteidiger bin. Also war schon früher zu Hause, wenn irgendjemand angegriffen wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich musste immer ihn verteidigen. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn, vielleicht kann ich ja auch dann mal eine Verteidigerin werden, ne? So, und außerdem dachte ich jedenfalls, das ist auch nicht so asig schwer, nimmt mich nicht so furchtbar in Anspruch, kann ich noch viel anderes machen. Und habe dann angefangen, Jura zu studieren hier in Hamburg. Und zweites und drittes Semester bin ich dann nach Genf gegangen, um auch die französische Sprache zu lernen. Ich liebe französische Sprache bis heute ganz, ganz doll. Dann habe ich da in der Zwischenzeit, mein Vater konnte mir auch nicht so das Ganze finanzieren. Damals waren Zimmer auch schon teuer. Und ich kriegte von meinem Vater 300 Mark im Monat. In den Semesterferien nichts, da hätte ich gerne nach Hause kommen dürfen. Da hätte ich dann 100 Mark Taschengeld gekriegt. Das wollte ich aber nun wirklich nicht. Und deswegen habe ich immer nebenbei gejobbt. Da habe ich alles Mögliche gemacht. Da habe ich eine kleine Boutique aufgemacht, einen Plattenladen, eine Galerie.
Das ist unglaublich, wenn man das mal liest, was sie alles gemacht haben. Ja.
Eine Menge. Naja, und dann kam ich nach Hamburg, von Genf nach Hamburg zurück. Da hatte ich hier noch keinen Job. Da habe ich erst für die Apotheke so Ausfahrten gemacht und sonst was. Und dann erinnerte ich mich und kriegte einen Anruf von einem Andreas Beuermann, den ich kennengelernt hatte, als ich 17 war, auf einem Faschingsfest. Meine großen Brüder haben mich damals mitgenommen. Und da habe ich einen Clown kennengelernt. Mit einem roten Puschel auf dem Kopf. Früher gab es so Barhocker, so mit roten Fusteln oder grün oder blau oder wie auch immer. Der hatte jedenfalls so einen roten Fussel, eine dicke rote Nase, war als Clown da. Und hat sich mir ausgespäht. Und dann haben wir getanzt und gemacht. Und da gab es auch ein großes Karussell. Da sind wir Karussell gefahren. Und dann gab es einen Scherenschneider. Und ich wollte eigentlich so ganz sexy gehen, gerne. Und meine Mutter sagt, kommt gar nicht in Frage, so gehst du nicht. Hier mit so einem kurzen Netzhemd oder was. Ich nähe dir ein schönes Kleid. Ich hatte also ein langes Goldgewand und unten mit Neandertaler-Muster.
Neandertaler.
Oben, ja, so, ja. Nicht? Oder Neander, ne?
Neander, also Neander, mit Keule.
Diese, ne? Ja, ja. Meander, das ist dieses schöne, geht okay. so in Bögen immer vor. Ah,
alles
und zurück.
Klar, verstehe. Ja, Meandern, das Muster.
Das hat ein bisschen was zu bedeuten,
ich
nämlich.
Dachte jetzt Neander.
Und auf dem Kopf hatte ich dann, damit da auch noch was, hatte ich eine Seerose oben drauf gemacht, so. Und ja, also dieser Beuermann, das hat sich später dann rausgestellt, liebte Meandermuster. War sehr, sehr bezogen auf Griechenland und auf alles andere und hat von mir einen Scherenschnitt gemacht. So. Dann irgendwann rief er auch immer mal an und als ich in Genf war, hat er auch mal angerufen bei meiner Mutti und mit ihr geschwätzt. Und zwar hat er angerufen, weil ich einmal in der bunten, in einer großen Zeitung war, eine Doppelseite am Strand, ein hübsches blondes Mädchen, Heikedine K. aus Lübeck stand dabei. Und er war in Philadelphia, baute da gerade ein Studio für Mr. Miller und hat diese Zeitung in die Hand gekriegt. Und hat gedacht, ach, die rufe ich mal wieder an. So. Ach ja, und dann erzählte er irgendwas. Er macht Schallplatten, Physiker macht Schallplatten. Dann habe ich gedacht, so ein Angeber. Also auf jeden Fall kam es jedenfalls zu einem Treffen. Ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht oder wie. Ich hatte ihn nur als Clown in Erinnerung. Und dann stand da der Bäuermann an der Tür. Sehr galant und nett, ganzer schlanker, eigentlich ganz gut aussehender Mensch. Und dann hat er mich in den zweiten Stock geführt. Da stand ein italienisches Cembalo und hat mir ein bisschen vorgespielt. Naja, und ich würde mal sagen, wenn man als Mann schlau ist, dann lernt man Klavier spielen.
Man müsste Klavier spielen können, ja, gab es ja den Schlager in der Zeit.
Da spielt man sich schnell in die Seele von Frauen rein. Naja, jedenfalls, dann hatte er schon was zurechtgestellt, ein Gläschen Wein und Und dann saßen wir vor so einem italienischen Musiktischchen, was, wenn man aufmacht, kommt eine schöne Melodie. Und obendrauf lag der Scherenschnitt, den er ja 5 Jahre vorher hat machen lassen. Und das hat mich ja mächtig beeindruckt. Erst hinterher habe ich mir überlegt, dass er vielleicht immer, je nachdem wer kommt, den Scherenschnitt nach oben legt. Aber so war es dann doch nicht. Also um es kurz zu machen, er hatte schon angefangen, Kinderhörspiele zu machen. Hatte mit Hans Petsch, Max und Moritz gemacht und auch schon von Karl May einige Sachen. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht auch irgendwas machen kann. Ich muss ein bisschen Geld verdienen und soll viel schreiben. Bin mitten im Studium. Und dann sagte ich, ja, dann mach mal so. Ne? Dann fing ich an, meine erste Geschichte war dann das Umschreiben von Die kleine Seejungfrau. Und ja, noch so das eine oder andere.
Jetzt müssen wir dazu sagen, Dr. Andreas Beuermann, ein Musikwissenschaftler und Physiker und ein Mensch, der sich unheimlich mit alten Tasteninstrumenten beschäftigt hat, glaube, die weltgrößte Sammlung zusammengestellt hat, selbst auch gespielt hat, es gibt sehr viele Aufnahmen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal eine.
Oh, das ist schön.
Ja, Andreas Beuermann mit François Couperin. Andreas Beuermann mit Le TikTok-Schock von François Couperin. HR2 Kultur Doppelkopf heute mit der Hörspielkönigin, Produzentin und Regisseurin Heike-Dine Körting. Frau Körting, ja, jetzt haben wir Ihren Mann gehört. Er ist leider vor ein paar Jahren verstorben.
Ja.
Hat eine unglaubliche Sammlung hinterlassen an Instrumenten, die eigentlich in der ganzen Welt jetzt zum Teil zu finden sind, als Leihgaben, als Schenkungen. Es gibt auch Instrumente in einem Hamburger Museum, eine große Ausstellung. Ja, nun Sammler und Nichtsammler, das ist ja so ein bisschen schwierig. Was haben Sie denn gesagt, wenn immer ein Instrument nach dem anderen kam? Das waren ja unzählige.
Ja, er hat tatsächlich der weltgrößte Tasteninstrumentensammlung zusammengestellt. Und wenn man dann mal anfängt, dann ist es natürlich so, er wollte auch nicht von allen möglichen mehrere haben, sondern wirklich die Geschichte durch. Unser ältestes ist ja schon von 1450. Und es ist einfach erstaunlich, dass so ein kleines Holzinstrument überhaupt noch existiert. Was sind ja die Cembali, die sind ja zum Teil, bevor das Klavier oder als das Klavier aufkam, wurden die dann einfach in die Ecke gestellt oder verbrannt sogar. Nicht? Und dann hat sich das wirklich so zusammengesammelt, dass ich schon manchmal ein bisschen aufpassen musste und zu irgendwelchen Versteigerungen dann mitgefahren bin. Ich dachte so, okay, wir verabreden, eins kriegst du noch und dann Hand runter. Nein, aber ja, es war eben, das war so, waren seine Babys. Das war dann auch in einer Zeit, dass er mehr und mehr gesammelt hat, als er sich hauptsächlich um die klassische Musik, um die Instrumente gekümmert hat. Also wir haben tatsächlich dann in Hasselburg unterm Klavier geschlafen, auf dem Klavier gegessen, auf dem Cembalo so. In jeder Badewanne waren ein paar Hölzchen, die da rumschwammen, weil er die brauchte. Er hat auch alle selber restauriert.
Unglaublich.
Und das ganz Besondere, weil jetzt das auch, was im Museum für Kunst und Gewerbe ist, wir ja mit unseren Freunden Hans Otto und Engelke Schümann den Erweiterungsbau gemacht haben, da war es eben so, dass alle Instrumente spielbar sind. In anderen Museen, da gibt es auch schöne Instrumente, natürlich nicht so viel und vielleicht nicht in dieser konstanten Folge, aber da ist dann eben Glasdeckel drüber oder immer große Zettel nicht spielen und hier soll gespielt werden. Und das war auch eine Bedingung an das Museum, dass es spielbar bleiben soll. Und das ist natürlich schön, wenn man sich anmeldet, selber ein Pianist ist oder Cembalist ist, dann darf man auch gerne kommen und spielen im Museum.
Frau Körting, Hasselburg, müssen wir kurz sagen, das ist eine große Gutsanlage in der Nähe der Lübecker Bucht und in diesem herrlichen Gutshaus, das bis heute bevölkert ist mit vielen, vielen Instrumenten. Da leben Sie seit 45 Jahren und teilweise eben auch in Hamburg. Da ist das Hörspielstudio. Sie haben schon ein paar Stichworte genannt. Miller, Amerika. Ihr Mann hatte eigentlich vor, klassische Musik so aufzubereiten, dass sie für Kinder und Jugendliche, begeistern können.
Ja, das war ihm ganz wichtig, das irgendwie den Kindern schon sozusagen in die Wiege legen, einfach die Lust und die Freude an der klassischen Musik.
Und dieser Herr Miller, das war ein amerikanischer Geschäftsmann, der damit eingestiegen ist?
Ja, also Miller war ein amerikanischer Geschäftsmann, den mein Mann kennengelernt hat, oder der umgekehrt ihn kennengelernt hatte, weil er in Deutschland produzieren wollte. Und das Erste, was er hier gemacht hat mit Riesenerfolg, waren die sogenannten 101 Strings. Da wurde dann, und das hat
also
mein Mann dann...
Also ein Orchester mit 101 Streichern.
Mit echte 101 Streicher. Und das wurde dann in der Musikhalle in Hamburg aufgenommen. Und zwar wurde dann nachts, wenn Konzert zu Ende war, dann wurde die Bühne erweitert über die Stühle bis zur Reihe 10 hin. Und dann wurden alle drei Orchester, die es damals gab, also erstmal das NDR-Orchester und dann Opernorchester und dann gab es noch, glaube ich, so ein Orchester. Und die haben dann alle zusammen wirklich... Es wurde nicht dupliziert, sondern wurden wirklich 101 Streicher gespielt. Und das war dann von Dave Miller Klassik, die ein bisschen zur Unterhaltungsmusik umgewandelt wurde. Hatte auch sehr gute Dirigenten dabei. Und das war dann in Amerika 101 Strings ein riesen Erfolg. In Amerika waren die Musiker wesentlich teurer zu bezahlen und auch nicht in der Form zusammenzukriegen. Mhm. Und so haben die beiden sich kennengelernt. Dann hat er auch 2-3 Studios in den USA mal selber eingerichtet und fertig gemacht, der Andreas. Und dann kam eigentlich die Idee, warum machen wir nicht auch noch eine Schallplattenfirma in Deutschland? Und dann haben sie noch den Dr. Wille dazu geholt, einen Freund. Und dann wurde die Firma Miller International gegründet. Und die hatte dann angefangen mit einem Label, was dann nicht so besonders gut lief, aber auch schon schöne Sachen gemacht. Also hatte Maurice André aufgenommen, auch Eschenbach und Justus Franz hatten ihre ersten Schallplatten bei meinem Mann eingespielt. Naja.
Ja, wie kam es dann zu Europa? Wie kam es zu den Hörspielen?
Ja. Richtig.
Märchen mit Hans Pätsch zum Beispiel, die kenne ich selbst noch aus meiner Jugend.
Richtig. Nach so ein paar Jahren Musikproduktion hatte er sich überlegt, dass man was für Kinder, unbedingt für Kinder machen soll. Und dann hatte er Hans Pätsch engagiert, erstmal für eine Lesung noch. Also da war noch nicht das Hörspiel in dem Sinne. Und das schlug auch sehr schnell ein. Hatte also dann auch schon angefangen mit Kamei Und auch so ein paar Märchen war ein Regisseur, Konrad Halver, der das auch sehr nett machte. Und wie gesagt, ich kam dann dazu und hatte dann mein erstes Hörspielmanuskript geschrieben und habe dann immer neugierig gehorcht, wie das so gemacht wird. Und dann irgendwann mal gesagt, kann ich nicht vielleicht auch mal selber was besetzen und fertig machen? Und so hat sich das entwickelt. Und der Conny, der hatte ein Angebot von der Konkurrenz bekommen und war für mich dann das gute Sprungbrett hinein. Ich dann gleich gesagt, so, da ist eine Lücke.
Da war die Lücke.
Da kann ich mitmachen.
Ja. Ja. Jetzt gibt's ja große Konkurrenz. Computerspiele, natürlich Fernsehen, das Internet, YouTube und so weiter. Was glauben Sie, warum sind die Menschen nach wie vor so begeistert von Hörspielen?
Da muss man mal so sagen, sie sind wieder begeistert. Es gab eine Zeit, also das war wirklich enorm, da als der Kassettenrekorder aufkam, da hatte jedes deutsche Kind 4, 5, 6 Kassetten in einem kleinen Köfferchen ungefähr. Dann kamen die Spiele auf, also diese Konsolenspiele und Tamagotchi und was man alles so Mögliches hatte. Und dann ging in ganz kurzer Zeit war das Interesse an den Kassetten vorbei. Ziemlich vorbei. Da gab es dann die Videotheken und wir hatten eigentlich schon damit gerechnet, dass es mal irgendwann ganz mit den Hörspielen in der Form vorbei sein wird und hatten dann auch eine kleine Filmfirma aufgebaut in der Zwischenzeit. Ja, aber dann gar nicht viel später, vielleicht so 5, 6 Jahre später, wo man dachte, da war der Umsatz bestimmt um 50% schon weggegangen, merkte man plötzlich, dass es wieder gekauft wird. Und man dachte, wieso wird das schon wieder gekauft? Wie kann das sein?
Vielleicht deshalb, weil man ja mitbeteiligt ist, weil man sich ja so ähnlich wie beim Lesen eines Buches die Person vorstellen muss und diese ganze Stimmung, die ganzen Welten, also man ist beteiligt dabei, man konsumiert nicht nur.
Nee, und dann war das nämlich für die jungen Leute oder für die inzwischen älter gewordenen Leute, die hatten dann so viel Technik und dass das dann auch nicht mehr so sehr Freude machte. Und dann haben sie vielleicht Kinder gekriegt und sich dann überlegt, was hat mir eigentlich als Kind Freude gemacht? Und dann haben sie sich erinnert und wenn sie Glück hatten, hatten sie ihre Kassetten noch auf dem Dachboden und haben sie wieder runtergeholt. Ja, beim Buch ist ja auch so wunderbar, dass man sich alles schön vorstellen kann, eigene Ideen hat, wie sich Figuren vielleicht präsentieren oder wie man sie findet. Und so ist es eben bei der Kassette auch. Man kann die Augen zumachen, man kann sich ins Bett legen, kann zuhören und kann sich eine schöne Fantasiewelt vorstellen. Also auf jeden Fall ist es unglaublich, wie das dann allmählich wieder angestiegen ist. Und jetzt gibt es eben die Hörer von, ja, ich würde mal sagen, von 4 bis 60, 80.
Ja, jetzt hören wir Imusici mit Musik von Vivaldi.
Thank you.
Das war Satz 1 der Sinfonia für Streicher, H-Moll Triumphverzeichnis 168 von Antonio Vivaldi mit dem Ensemble I Musici. Ja, eine Musik, die hat sich Heike Dine Körting gewünscht. Mhm. Kann man sagen, die Mutter der drei Fragezeichen und viele andere.
Ist nett gesagt,
ja. Ja, Hörspielproduzentin und Regisseurin hier zu Gast heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Frau Körting, Sie haben uns einen Einblick gegeben in die sehr erfolgreiche Entwicklung des Verlages. Und in Hamburg, da haben Sie immer noch ein Studio, da produzieren Sie fast täglich weiter Ihre Werke. Und Sie hatten mir mal Einblick erlaubt und da stehen noch die guten alten Bandmaschinen.
Ja.
Und Sie haben ein richtiges Geräuschearchiv, ein berühmtes Telefon und alles, was man braucht. Das heißt, die Folgen, die in unserer Zeit entstehen, diese Folgen sind nach wie vor handgemacht.
Ja, so würde ich auch sagen. Ich sage immer, mit meinem Mitarbeiter André Minninger, das ist inzwischen der Hauptmitarbeiter von mir, wir sagen immer, wir basteln Hörspiele. Also ich habe noch zu gerne alles analog, aber es wird in Wirklichkeit nicht mehr alles analog gemacht. Also wir haben inzwischen auch ein Aufnahmegerät digital und können dann also den Rohschnitt digital machen. Aber wenn es dann zu dem kommt, was das Europa-Hörspiel ausmacht, dann muss ich das runterladen auf meinen Scotch-Bänder. Dann muss das über das Mischpult mit den 36 Kanälen, muss das alles zusammengemischt werden. Und das muss unbedingt immer noch analog gemacht werden. Wir haben ja an über ungefähr 100.000 Geräusche gesammelt im Laufe des Lebens. Und das ist ein bisschen anders als die, die Sie zum Beispiel eben kaufen können als CDs. Da können Sie normale Geradeausgeräusche natürlich überall herholen. Aber wir haben ja die Geräusche alle so, wie sie auf die Stimme passen müssen. Machen wir erstmal den Rohschnitt, ne? Und dann setzt man sich halt Kopfhörer auf und dann versucht man das Ganze mitzuspielen. Und ich habe so dann das Gefühl, man hat sein Manuskript und malt sich alles ein, was man haben möchte und macht eine Mischung gleich einmal. Also nicht so wie auch beim Film oder wie woanders, da setzt man erstmal die Spur für weiß ich was, den Fluss und dafür die Vögel und dafür das und dafür das. Ich mache das schon gleich alles auf einmal und dann kann ich auch merken, oh, der ist mir zu laut. Den will ich ein bisschen rechts haben, ein bisschen leiser machen, da, hier, jetzt die Schritte. So. Ich fühle mich dann als Dirigent. Mhm. Und ja, und wenn das dann durch ist, dann kommt die Musik. Und die ist einfach die Sahne.
Wenn man die Hörspiele hört, ob die alten oder die neuen, dann ist das wie eine Zeitreise so ein bisschen. Also ja. Das wirkt so ein bisschen wie 60er, 70er Jahre. Mhm. Und wenn man in Ihre Villa hineingeht oder auch ins Gutshaus in Hasselburg, auch das ist eine Zeitreise. Sind Sie ein Mensch, der gesagt hat, in der Zeit, da fühle ich mich wohl und da bleibe ich jetzt drin?
Ja.
Kann man so sagen?
So ein bisschen.
Ja.
Naja, also sagen wir mal, ich gehe schon auch ein bisschen auf Erneuerungen ein. Ich bin nicht so ganz zu altmodisch, dass ich das andere nicht gelten lassen würde. Aber ich sag immer so, wir sind wie ein alter Rolls-Royce vielleicht. Es ist einfach, es gibt mir recht. Ich meine, noch ja, ist na, das, es das erfolgreichste der Welt.
Das ist vielleicht auch ein Geheimnis. Ja. Ja. Des Erfolgs. Frau Körting, wir sind uns ja mehrmals schon begegnet und mir ist immer aufgefallen, Sie haben eigentlich jedenfalls nach außen immer sehr gute Laune. Sie sind ungeheuer freundlich, zuvorkommend, höflich, nett.
Ja,
gibt es auch Momente, in denen Sie schlechte Laune haben, in denen es nicht so gut geht
kann?
Oder wütend
Böse?
Werden?
Ja, kann ich auch mal, aber eigentlich nein, ich bin eine frohe Natur. Ich wurde früher schon immer genannt, Heike Dine, du bist eine frohe Natur. Ich habe ja auch eine ganze Menge Unglückliches erlebt. Aber irgendwo habe ich das vom Naturell her, dass ich damit, ja, macht dann traurig, bin natürlich auch schrecklich alles. Aber ich kann das dann doch kompensieren und froh sein. Das ist mir angeboren, würde ich mal so sagen. Ich nehme mich ja nicht irgendwie besonders zusammen. Was ich allerdings habe, und ich finde, das haben manche nicht, ich habe Respekt vor anderen Menschen. Nicht so irgendwie mit so Zwei-Klassen-Gesellschaft. Im Gegenteil. Ich bin zu den sogenannten Einfacheren, wenn man es mal so nennen will, besonders nett und freundlich. Na, so, wenn dann mal ein Hund kommt, der mich anbellt wie bekloppt, dann sage ich, ich hab dich auch lieb. Und dann guckt er auch fröhlich.
Und ein Ruhestand ist auch noch lange nicht in Sicht.
Das kann ich überhaupt nicht. Also irgendwann ist natürlich Ruhestand, wenn es ja gar nicht mehr geht oder wenn man mich nicht mehr will. Aber es kann natürlich sein, ich überprüfe das auch immer mal. Jetzt hatte ich auch vor kurzem einem Zunehmer gesagt, vielleicht sollte ich mal eine Serie abgeben. Und so, weil ich möchte nicht so gerne, dass man denkt, oh Gott, wir können die Curtin ja jetzt nicht abservieren, ne? Also ich biete das auch von alleine an.
Also Sony, die Firma, haben Sie vor ein paar Jahren verkauft.
Sony ist die Firma, die inzwischen die Firma gekauft hat. Also ich bin praktisch so ein kleiner Sputnik, ein freiberuflicher Sputnik bei Sony.
Frau Curtin, vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich.
Ja, und wir hören jetzt noch Musik von Nicanor Zabaleta, Musik von Karl Philipp Emanuel Bach. Den haben Sie sich gewünscht, weil Sie haben ihn mal kennengelernt.
Ja, ich habe ihn mir so gewünscht. Ich habe ja auch mal angefangen, Harfe zu spielen. Fand ich einmal ein herrliches Instrument. Und dann habe ich mir so quasi über den Kulturkreis, den wir ja führen in Hasselburg, den Zabaleta zum Geburtstag gewünscht. Und das war dann leider sein letztes Konzert. Oder ich bin schön froh, dass wir ihn noch einmal erlebt haben, den Nicanor Zabaleta. Oh, hinreißend, der Mann.
Den hören wir jetzt. Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit der Hörspielproduzentin und Regisseurin Heike Dine Körting. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.
Interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.